Willkommen bei 1000 gute Gründer. Mein Name ist Oliver Zenglein. Ich bin Gründer der Performance-Marketing-Agentur The Boutique Agency. Ich lade GründerInnen ein und versuche herauszufinden, was die Menschen hinter den Unternehmen bewegt und was wir von ihnen lernen können. Heute habe ich Alexander Holl zu Gast, Gründer und Geschäftsführer von 121 Watt, der Akademie für digitales Marketing. Alexander ist in der Branche bekannt für qualitativ sehr hochwertige Seminare, zahlreiche Artikel und für die Moderation und den Fachberat der SMX, der führenden Konferenz für Suchmaschinenmarketing. Alexander beschäftigt sich mit SEO, Analytics und KI und genau darüber möchte ich heute mit ihm sprechen. Ich wünsche euch nun viel Spaß und Inspiration mit Alexander Holl. Ja, hallo und herzlich willkommen, lieber Alexander. Schön, dass du hier bist, zu Gast heute als Gründer und einer von den Geschäftsführern neben Christoph Röck. 121 Watt kennt wahrscheinlich viele Zuhörer bereits, für die, die es nicht kennen, einer der führenden Anbieter von Seminaren im Bereich digitales Marketing. Und meine erste Frage an dich wäre, lieber Alexander, welche Frage bekommst du denn von deinen Teilnehmenden besonders häufig gestellt?
Das ist jetzt gleich zum Einstieg eine interessante Frage. Also ich mache selber Seminare und das könnte natürlich was Fachliches sein. Tatsächlich aber die häufigste Frage ist, woher kommt der Name 121 Watt?
Und woher kommt der Name?
Von der Historie ganz kurz. Bevor ich mit dem Christoph Röck zusammenkam, haben wir ja ganz ursprünglich 2008 die 121 Watt gegründet. Damals mit dem Holger Meyer, erster Mitarbeiter von Google Deutschland, der noch Vorstellungsgespräch bei Larry Page und Sergey Brin hatte. Das haben ja nicht viele in ihrem Lebenslauf. Ja, und ich kam damals von Yahoo. Und dann haben wir so ein bisschen den Namen überlegt und so ein bisschen Inspiration gehabt aus den 90er Jahren, als ich so mit dem Thema digital angefangen habe und hatte damals ein Buch gelesen, das hieß One-to-One-Marketing. Das entsprach eigentlich sehr dem Thema von einer Firma, bei der ich war, die nannte sich Overture. Wir haben das Thema bezahlte Suche erfunden und fand eben diese Beziehung One-to-One. Ein Nutzer sucht und bekommt ein entsprechendes Ergebnis in der Suche, fand ich so schon mal ganz interessant. Und deswegen, daher kommt dieses Thema One-to-One. Und Watt kommt eigentlich von dem ganzen Thema, also Watt ist ja die Einheit von Leistung. Und was wir damals gemacht haben, war Performance-Marketing. Wir haben Performance-Marketing-Themen auch geschult. Und so kam dann eigentlich der Name 121 Watt. Kleine, ganz kurze Anekdote. Und er hatte nichts mit Zurück in die Zukunft mit dem Fluxkompensator zu tun, der nämlich eine Leistung von 1,21 Gigawatt hat.
Ach, das wusste ich nicht. Das ist ein kleiner Fun-Fact. Genau. Am Rande. Okay, sehr schön. Ja. Das heißt, du warst bereits bei Overture, bevor Google eine bezahlte Suche eingeführt hatte, ne? Overture kenne ich von damals noch, die Webseite overturecheck.com. Da gab es Keywords mit Suchvolumen, die man prüfen konnte, noch vor dem Google Keyword Planner. Kannst du ein bisschen was aus der Zeit erzählen, also als die bezahlte Suche erfunden wurde in Suchmaschinen? Wie ging das vonstatten?
Also viele denken ja erstmal, dass Google das Thema bezahlte Suche erfunden hat mit Google Ads. Das stimmt aber tatsächlich nicht, sondern das war diese Firma Overture, die hieß früher sogar ganz ursprünglich noch GoTo und die hat 1998 in Pasadena haben die das Thema bezahlte Suche erfunden. Und was heißt erfunden? Sie haben einen Marktplatz geschaffen, in dem man eben auf Suchbegriffe bieten konnte und das gegen Gebot und sind dann eben in allen großen Suchmaschinen bis auf Google damals aufgetaucht. Ne? So, und das war eigentlich dieses Modell. Ich war der erste Mitarbeiter hier in Deutschland, habe dort 2001 angefangen und ich an eine Situation erinnere ich mich, weil das ganz fundamental war für dieses Modell. Ich war, glaube ich, habe einen Vortrag gehalten beim Deutschen Direktmarketingverband. Ich weiß gar nicht mehr, ob es sie gibt. Und dann haben wir das erste Mal ein Tool gezeigt, das hieß das Search Term Suggestion Tool. Und wir haben das erste Mal gezeigt, was eigentlich Menschen in Suchmaschinen suchen und das basierend auf echten fast Live-Daten, so wie wir das heute eben vom Google Keyword Planner kannten oder kennen. Aber das war damals neu und großartig und hatte dann einfach mal hier live gezeigt, was Menschen eben suchen.
Und wie war die Response? Also war allen bewusst, wie einzigartig diese Targeting-Möglichkeit ist?
Ich glaube, das Interessante war, wir haben so mit als erstes mal diese Möglichkeit gehabt, Nutzern zuzusehen, was die eigentlich machen und was die bewegt. Natürlich komplett anonymisiert. Und so ein kleines Beispiel, was wir damals hatten, es ging darum, was wird eigentlich häufiger gesucht? Urlaub auf Mallorca oder Urlaub mit Hund? Und dann konnten wir zeigen, dass Urlaub mit Hund eigentlich der Kernbegriff war. Und daraus hat man aber eigentlich gesehen, dass es oft eben Probleme sind, die Nutzer bei Suchmaschinen eingegeben haben und dass eigentlich so dieser Kern dieses ganzen Themas Suchens auch ist.
Schaust du dir als Gründer deines Unternehmens noch Suchbegriffe an, die eingegeben werden in Suchmaschinen?
Ich glaube ja regelmäßig. Ich glaube, ich gucke jeden Tag in unsere Google Search Console Daten und gucke mir dann über Tools wie Sistrix oder SEMrush auch Wettbewerberdaten an.
Ich sehe ja oft so im Bereich SEA, dass das den SEA-Managern überlassen wird, ne, zur Optimierung. Und dabei ist das so eigentlich ein super Instrument auch für Geschäftsführer, Gründer oder die ganze Führungsebene auch im Unternehmen, daraus zu lernen, ne, was die Kunden, potenziellen Kunden suchen, was für Themen eingegeben werden.
Genau, und das eigentlich auch extrem thesenbasiert, sodass man nicht hingeht. Ich glaube, so nach dem Motto, ich glaube, das suchen die, sondern eigentlich eher, dass man so Thesen bildet und sagt, ich könnte mir vorstellen, dass die nach folgenden Begrifflichkeiten suchen, um auf unsere Firma zu kommen. Und die Überraschung ist oft tatsächlich groß, dass es doch vielleicht ganz andere Begrifflichkeiten sind, die nachgefragt werden. Und für mich interessanterweise auch, glaube ich, mit der Kern, ich habe mal irgendwann so gedacht, ist SEO eigentlich kompliziert? Und wenn man mal so ein bisschen drüber nachdenkt, dann wissen wir immer, geht natürlich um das Thema technische SEO, aber es geht sehr zentral um das Thema Content. Aber ich glaube, hier ganz im Kern wirklich zu verstehen, nach was für Begrifflichkeiten suchen die Nutzer tatsächlich. Und das weicht wirklich sehr oft ab von dem, was wir denken, was sie suchen.
Und das hat sich auch nicht geändert, ne? Also auch durch das Erwachen von Gen AI und Perplexity, denkst du, SEO wird sich grundsätzlich ändern oder siehst du weiterhin die Suche und das Denken in Suchen und Zielgruppen so als das Fundament?
Also da muss man jetzt, glaube ich, so zwei Dinge dazu sagen. Das erste ist, ich glaube jetzt per se, dieses Thema Suchen, das wird sich natürlich verändern, aber glaubt nicht unbedingt gleich der Suchbegriff oder der Kern dessen, was die suchen. Das wird vielleicht ein bisschen natürlich sprachlicher. Was sich aber ändern wird, ist möglicherweise die Plattform, auf der wir das machen und die Art, wie wir interagieren. Und das sieht man ja ganz schön gerade, wenn man auf der einen Seite jetzt eher die klassische Google-Welt hat und wie da wahrscheinlich Suche auch in 10 Jahren vielleicht noch ähnlich sein wird. Aber wir haben ja ein paar andere Suchmaschinen, die sich gerade so ein bisschen positionieren. So ein Stichwort hast du ja schon gesagt, Perplexity, aber auch vielleicht diese neue SearchGPT, also das, was OpenAI zur Verfügung gestellt hat. Und da merkt man dann schon, dass nicht unbedingt vielleicht die Suche gleich eine andere ist, aber die Art des Ergebnisses komplett anders ist, weil es eben ein sprachgeneriertes Ergebnis ist mit Nennung der Quellen.
Ja, das gilt dann auch für Google, ne? Für bestimmte Suchen mit AI-Overviews.
Genau, ne? Und ja, das wird natürlich dann dito mit AI Overviews kommen, aber alle, die das immer mitverfolgen, die wissen, dass halt so ein paar Dinge, die wir gerne hätten, oft noch nicht unbedingt gleich hier in Deutschland verfügbar sind. Also abseits von AI Overviews sind das ja dann auch solche Themen wie beispielsweise im Bereich AI sowas wie Zora, ne? Was von OpenAI kommt als Video AI. Oder, und glaube, das habe ich letztens mitgeschnitten, gibt es jetzt ein Tool von Google auch, das heißt WO2.
Was macht WO2?
Das gleiche wie Zora, nämlich auf Basis von Prompts Videos zu generieren. Und leider ist das immer nicht sofort verfügbar, aber schon allein die Videos, die Testvideos, die hier von OpenAI bei Zora beziehungsweise von Google hier gezeigt werden, sind schon spektakulär.
Ja, cool. Bevor wir noch tiefer in das Thema KI eintauchen, ich merke schon, das ist auch so die große Leidenschaft, ne, von dir.
Ja, also wir haben ja gar nicht so genau über meinen Hintergrund bisher geredet, aber nur so ein paar Andeutungen. Ich habe ja so einen ganz langen Hintergrund eigentlich im Bereich Digitalmarketing, Internet. Und habe das eigentlich auch früher in Seminaren immer so für meine Vorstellungsrunde genutzt und sage, ey, ich beschäftige mich seit 1994 mit dem ganzen Thema Internet. Und dann kamen so diese ganzen AI-Themen auf und ich schule ja selber bei uns. und hat dann so ein bisschen drüber nachgedacht und sagte, eigentlich stimmt das gar nicht, dass ich mich seit 30 Jahren mit dem Internet und digitalen Themen beschäftige, sondern was ich seit 30 Jahren mache, ich beschäftige mich eigentlich mit neuen Themen. Und 1994 war eben das Thema Internet neu. Und dann im Jahr 2000, da war ich bei Alta Vista, war eben das Thema Suche relativ neu. 2001 dann gewechselt zu Overture, die dieses Thema bezahlte Suche erfunden haben. Da war eben das Thema bezahlte Suche neu. Und so gesehen, ich habe mich wirklich immer mit neuen Themen beschäftigt. Das darf ich auch nach wie vor hier bei der 121 Watt.
Ja, super. Da tauchen wir nochmal ein bisschen ein. Davor würde ich gerne nochmal bei 121 Watt bleiben und den Seminaren. Das heißt, du bist ja nicht nur Geschäftsführer des Unternehmens 121 Watt, sondern gibst auch selbst schon immer Seminare, ne? Seit 2008. Welche Seminare gibst du und wie viele Seminare gibst du denn pro Jahr in etwa?
Also lustigerweise, mein erstes Seminar habe ich 1996 gegeben, damals gar nicht bei der 121 Watt, sondern war nebenbei bei der, unglaublich, Siemens Internet Academy und habe ein 5-Tages-Seminar gehalten, das nannte sich Certified E-Commerce Project Manager. Ja, also habe relativ früh eigentlich mit dem ganzen Thema Wissensvermittlung angefangen, dann hat sich das aber 2008 in der 121 Watt viel konkreter dargestellt. Und wir haben selber mit 5 Themen angefangen, machen inzwischen, glaube ich, so 73 unterschiedliche Digital-Marketing-Themen. Und die letzten 12, glaube ich, waren alle mit dem Fokus AI, aber immer an der Schnittstelle zu Digital-Marketing, ne? Und ich selber habe so einen starken Hintergrund eben im Bereich Suchmaschinen, SEO, Data, aber irgendwann dann 2021 angefangen mit den AI-Themen und referiere die auch selber jetzt seit 2022.
Das ist halt mega, die Kombination auch zu haben, ne? Aus SEO, Digital Marketing, Data und dann AI-Themen, die quasi alles wieder verbinden.
Also ich glaube, ja, und das war so ein bisschen so auch so eine Erfahrung, die wir gemacht haben, dass wir Als wir uns mit den AI-Themen beschäftigt haben, das ging eigentlich als für mich jetzt los persönlich 2015 in der Google-Zeit, als Google plötzlich sagte, hey, wir haben da etwas, das nannte sich RankBrain und wir ganz genau wussten wir das nicht damals als Suchmaschinen und Suchmaschinenoptimierer. Was ist denn das? Aber dann haben wir gemerkt, oh, Google macht was mit AI, ne? Und das ist stärker geworden 2021 und dann haben wir auch, glaube ich, damals unser erstes Seminar gehabt rund um das Thema AI in Unternehmen. Und haben da eine tolle Referentin, die hat aber einen sehr starken Hintergrund im Bereich wirklich Unternehmensprozesse, große AI-Anwendung und hat ein tolles Seminar. Aber da hat sich plötzlich so Ende 2022, Anfang 2023 etwas massiv geändert, nämlich dass plötzlich Leute zu uns auf Seminar kamen, die sagten, das ist toll mit AI, aber wie funktioniert das in Google Ads, wie funktioniert das in SEO, wie funktioniert das in Social, wie funktioniert das mit den Tools, wie funktioniert das mit Data? Ja? Und ich glaube, das ist so das Spannende im Augenblick für uns, wo wir drin sind, eben genau diese Schnittstelle zwischen AI und den Anwendungen im digitalen Marketing zu besetzen.
War Ende 2022, als ChatGPT auch verfügbar war, so eine Art Wendepunkt auch nochmal für euch als Seminaranbieter im digitalen Marketing?
Ich weiß nicht, ob es ein Wendepunkt war, weil wir als Aufgabe immer hatten, an den ganzen neuen Themen dran zu sein. Das ist jetzt ein bisschen anekdotisch, aber wir waren schon im Gespräch damals mit Jens Polonsky, der relativ bekannt ist, auch rund um diese ganzen KI-Themen. Und haben dann gesagt, Mensch, möchtest du nicht bei uns ein Seminar machen rund um das Thema Texten und AI? Und dann war der November 2022 und das war ja der Launch damals von ChatGPT und dann haben wir gesagt, wir machen das, glaube ich, nicht online Texten, sondern wir nennen das jetzt einfach mal sehr pragmatisch ChatGPT-Seminar. Und dann, glaube ich, kam so ein ganz entscheidender Punkt, weil Christoph, eben mein Geschäftspartner, und wir haben uns beide ein bisschen zusammengesetzt und haben so überlegt, welche Bedeutung das für uns, für die 121 Watt hat. Und zwar eigentlich in 2 Dimensionen. Einerseits intern mit all unseren Prozessen, aber auch extern mit den Seminaren. Und wir haben eigentlich relativ schnell beschlossen, dass wir beide in der Geschäftsführung eben jetzt nicht nur Seminare organisieren rund um das Thema AI, sondern dass wir komplett uns hier extrem intensiv damit beschäftigen, weil wir das Gefühl hatten, das Thema ist so groß, dass wir das auch aus der Geschäftsführungsperspektive im Detail mit allen Tools, mit allen Anwendungen verstehen müssen.
Und ihr gebt ja auch die Online-Marketing-Seminare, ne? Wenn ich das richtig verstehe bei euch. bei denen ja KI auch eine wesentliche Rolle inzwischen wahrscheinlich spielt.
Genau, also wir kommen ja aus dem klassischen so eben wie Online-Marketing-Seminar, SEO-Seminar, Social-Media-Seminar etc. Das ist, glaube ich, alles noch nach wie vor wichtig, KI hin oder her. Ich glaube immer noch, dass die Grundlagen, wie funktioniert Google Ads, wie funktioniert Instagram, nach wie vor die Basis ist, um dann mit Tools wie ChatGPT, Claude oder was es auch alles gibt, darauf aufzusetzen. Ne? Und das entspricht nach wie vor unserem Seminarprogramm. Das heißt, es gibt nach wie vor so ein SEO-Seminar, aber wir haben dann eigentlich als Fortführung, haben wir dann gesagt, eigentlich muss jeder eben, egal was er macht, muss er inzwischen eben die KI in der Anwendung zu seinem Thema beherrschen. Und deswegen gibt es dann sowas wie Social Media in der KI und ChatGPT in der SEO etc. als Seminar.
Und jetzt wird der Schwenk in den Unternehmen. Das bedeutet ja auch, dass in Unternehmen eigentlich jede Person, die etwas mit Digital-Marketing oder mit digitalen Themen zu tun hat, bestimmte Tools einfach nutzt, wie man halt auch googelt beispielsweise. Ne? Macht es dann Sinn, auch in einem Unternehmen das ganze AI-Thema zentral einmal anzugehen? Oder würdest du sagen, eher dezentral? Und wie bekommt man das überhaupt in die Unternehmen, so das Mindset, sich das drauf zu schaffen? Und was siehst du in Unternehmen denn da für, naja, zum einen vielleicht Probleme, aber auch Chancen im Moment?
Ich glaube, jetzt erstmal grundsätzlich, ich habe ja so dieses Internet-Thema mitbekommen, das Digital-Marketing-Thema. Natürlich gibt es in sobald eine neue Technologie kommt, ist immer erstmal so eine gewisse Abwehrhaltung. Wird das kommen? Wird sich das durchsetzen? Ne? Und alles hat aber immer gezeigt, das Internet hat sich durchgesetzt, Digital Marketing hat sich durchgesetzt. Und das ist jetzt fast eine Binsenweisheit. KI wird erstmal nicht weggehen. Ne? So, jetzt kommt aber eher eigentlich die Frage, wie sich damit auch auseinanderzusetzen. Und was ich schon in vielen Unternehmen sehe, die sehr viele sind so 2023 gestartet und sagen, wir müssen das vielleicht in so eine Experimentierphase geben. Das heißt, bringt jetzt nichts, wenn wir das einfach top-down einfach sagen, so, wir machen jetzt alle KI, weil viele vielleicht der Mitarbeitenden einfach ein bisschen ratlos davor stehen und sagen, ja, aber wie sollen wir das konkret integrieren? Und ich weiß jetzt zum Beispiel von einem Unternehmen, für die habe ich schon so ein paar Workshops gemacht und die sind es eigentlich wie folgt angegangen. Die haben jetzt erstmal so ganz zentral für sich 4 Themen identifiziert, wo sie sich mit dem Thema KI beschäftigen, also beispielsweise sowas wie Content-Erstellung, Datenanalyse, Mitarbeitertrainings etc. Und haben dann ihre Teams wieder strukturiert und sagen, also jeder ist Teil einer dieser 4 Gruppen. Und haben dann sich selber so eine Testzeit von 3 Monaten gegeben, um dann auch spezifisch auf den Anwendungsfall eben mit diversen Tools ganz bewusst ein bisschen zu experimentieren, um dann im nächsten Schritt die ganzen gesammelten Ideen zusammenzufassen und dann zu überlegen, wie mit welchen Tools arbeiten wir jetzt und welche Anwendungen haben sich als interessant und erfolgreich rauskristallisiert.
Das klingt jetzt super strukturiert. Auf welcher Ebene muss man das dann aufhängen am besten, um so vorzugehen?
Na, ich glaube, das ist immer so ein bisschen, das ist bottom-up, ne? Also von unten. Die Leute müssen auch ein bisschen Lust darauf haben. Und dann auch top-down, das muss dann von oben also von dem C-Level mitgetragen werden. Ne? Aber ohne dass die operative Ebene geht es nicht, wenn die keine Lust haben. Das hat sich eigentlich schon im Digitalen bewährt, dass man sich hier vielleicht ganz bewusst in der Firma ein paar raussucht, die extrem ambitioniert, interessiert an solchen Projekten sind und die dann vielleicht einer dieser 4, ne, wenn man jetzt mal bei diesen 4 Projektgruppen bleibt, einer dieser 4 Projektgruppen hier mit ein bisschen koordiniert und denen auch vielleicht bewusst mal erstmal Tools an die Hand gibt, die vielleicht im späteren Einsatz vielleicht gar keine so große Rolle spielen, aber einfach mal, um erstmal überhaupt zu verstehen, wie funktionieren die Tools, was ist die Gemeinsamkeit dieser Tools und was passt hier gut für den Ansatz. Aber ich glaube, diese Begeisterung reinzubringen, das ist eigentlich immer das Kernelement bei allen neuen Technologien.
Siehst du bei erfolgreichen Unternehmen eine Gemeinsamkeit, wie sie die Begeisterung wecken können?
Ich glaube, ich habe das mal, ich weiß nicht, ob das wirklich richtig ist, anekdotisch, aber der größte Digitalisierungsschub bei Otto angeblich kam, als sie ein freies WLAN geschaffen haben. Ne? Weil die Mitarbeiter durch, die Mitarbeiter durchaus da Interesse hatten, Dinge zu vertesten, aber dann sind die oft ganz pragmatisch gescheitert. Ja, das geht nicht, wie machen wir hier Security im WLAN, ne? all diese Dinge. Und dann hat das einen riesen Digitalisierungsschub gegeben, angeblich. Ne? Das habe ich mal so anekdotisch gehört. Ne? Aber ich glaube, das macht Sinn, weil was ich jetzt oft an Vorbehalten bekomme, ist sofort immer das Thema Datenschutz, was dürfen wir, was können wir, das müssen wir alles überprüfen. Und deswegen glaube ich, es ist ganz interessant, vielleicht mal irgendwie so ein Experimentierfeld zu schaffen, wo man eben vielleicht ein paar Restriktionen nicht hat und sich dann eher mit beschäftigen und sagen, Mensch, wie können wir im Bereich Contents einfach mal Dinge erstellen, die müssen ja nicht sofort auf die Webseite kommen, aber eben dieses Experimentieren auch zu erlauben.
Jetzt ahnst du wahrscheinlich schon die Gegenfrage. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Datenschutzbedenken und es gibt ethische Bedenken im Einsatz von KI in Unternehmen. Also wie findet man da die richtige Balance?
Ja, also das ist, ich glaube, überhaupt kein Thema, dass man vielleicht so in so einem zweiten Schritt dann aus dieser Experimentierphase rauskommt und sagt, Mensch, was können wir denn eigentlich hier vernünftig an Tools integrieren? Welche Anforderungen haben wir? Aber ich mache mal so ein ganz kleines Beispiel, um das mal zu illustrieren, was ich damit meine. Also, wenn man jetzt so Tools hat wie zum Beispiel die Advanced Data Analysis von ChatGPT, ja, und die lebt eigentlich davon, dass man mit CSV-Dateien irgendwie arbeitet. Ja? Und woher kriegt man CSV-Dateien? Meistens aus allen Tools, wie zum Beispiel CRM-Daten oder Daten aus Tools wie der Google Search Konsole aus Google Ads. Ne? Jetzt gehen aber bei relativ vielen Unternehmen erstmal die Alarmlampen an und sagen, das müssen wir erstmal überprüfen, dürfen wir das, können wir das, wollen wir das. Und deswegen, das mache ich so auch manchmal in Seminaren, sage, bevor wir diesen Riesenaufschlag machen, der ja auch durchaus berechtigt ist, kann man zum Beispiel unglaublich gut über diese Tools sich Dummy-Daten erstellen lassen. Also Dummy-Daten heißt, wir erstellen mal künstliche Daten, mit denen vertesten wir, zu welchen Ergebnissen wir kommen, wie gut diese Ergebnisse sind und können eigentlich in dem Team schon experimentieren, ohne dass wir irgendwie eine Dimension haben, dass wir sagen, wir müssen irgendwelche Daten hochladen. Ja, so, deswegen, so der erste Schritt kann einfach sein, ich guck mal einfach, sollen wir uns künstliche Daten erstellen oder gibt es frei zugängliche Quellen im Bereich Data? Und während man eigentlich hier vielleicht in dieser Experimentierphase ist, kann man ja parallel dann einfach mal ein bisschen sehen, was sind denn die Optionen, welche Tools gibt es, welche Datenschutzeinstellungen haben die. Und da ist schon allein am Beispiel von ChatGPT sieht man eben, da gibt es verschiedene käufliche Optionen. Ja, und in zwei Optionen bzw. drei Optionen gibt es hier Zusagen, dass eben beispielsweise nicht auf Basis von Unternehmensdaten trainiert wird.
Ja, und das ist eigentlich super einfach, das dann zu aktivieren. Ne? Und Dummy-Daten erstellt auch die KI wiederum.
Genau, und dann kann man sagen, einfach erstell mir nach folgendem Format Dummy-Daten. Solche Tools verstehen ja sehr gut, zum Beispiel Google Search Console-Daten, wie die strukturiert sind. Und wenn man das einfach noch kombiniert und sagt, wir sind jetzt die Boutique-Agency, ich lade dir mal 20 Keywords hoch, dann ist das sogar relativ plausibel, die Daten, die dort künstlich erstellt werden.
Bei OpenAI kann ich also eine Option kaufen, die besagt, dass OpenAI nicht die Unternehmensdaten als Trainingsdaten zum Beispiel verwendet.
Genau, also es gibt ja eigentlich so diese kostenlose Option und dann gibt es den Plus-Account und dann gibt es ja so eine erweiterte Funktion, die heißt dann Team-Account. Und das heißt, bei Team- und Enterprise-Version, das ist nochmal so eine weitere Version, sagt eben OpenAI zu, wir trainieren nicht auf die Unternehmensdaten.
Anschlussfrage, wie ist das bei anderen? Beispielsweise Notebook LM von Google, wenn ich dort jetzt verschiedene Quellen zur Verfügung stehe, sind das immer noch meine Quellen oder sind die dann in irgendeiner Form öffentlich zugänglich?
Genau, also ich glaube, ich würde immer erstmal so den Tipp geben, ich kenne jetzt nicht alle Datenschutzbestimmungen von allen Tools auswendig, ne? Aber bei Claude, ne, das ist ein anderes System oder andere AI, da steckt im Wesentlichen Amazon dahinter, ist auch wirklich ein tolles Tool, die zum Beispiel sagen, dass wir von vornherein nicht auf Unternehmensdaten trainieren. Ne? Bei Notebook LM bin ich jetzt nicht ganz sicher, was die in ihren Datenschutzbestimmungen haben. Ist aber so ein spannendes Tool, gerade würdest du mich nach einem Tool-Tipp fragen, dann würde ich sagen Notebook LM im Augenblick.
Ja, sehr gut, dann bleiben wir doch ein bisschen dabei. Also Notebook LM von Google. Magst du vielleicht einmal kurz für Laien erklären, die jetzt noch nichts davon gehört haben, was unterscheidet Notebook LM von anderen Gen-AI-Tools?
Hinter Notebook LM steckt ja eigentlich jetzt Google und so wie es bei OpenAI GPT-4 gibt, also diese Sprachmodelle, gibt es eben bei Google, heißt das dann Gemini. Ja? Und die haben eine Anwendung geschaffen auf Basis von Gemini, die heißt Notebook LM. Und das wirklich Spektakuläre ist daran, dass es gerade so einen wahnsinnig starken Fokus hat auf den Upload umfangreicher Dokumente. Ja? Das können zum Beispiel Marktforschung sein, das können wissenschaftliche Paper sein oder irgendwelche PDF, die mal vielleicht 40, 50, 60 Seiten beinhalten. Ne? Und alle, die so eine Herausforderung haben, die sind dort schon mal bei Notebook LM. Das ist perfekt dafür. So, was macht es? Du lädst die Daten hoch und dann werden hier sehr konkret schon mal erste Analysefragen dargestellt, die man eben zum Beispiel an eine Marktforschung haben könnte. Ja? Also ohne, dass ich das selber prompten muss, versucht die KI zu verstehen, was der Inhalt dieses PDFs und was könnten interessante Analysefragen sein. Und das ist schon mal im ersten Ansatz extrem wertvoll. Was aber dann wirklich spannend ist, dass man kann sich dann aus so einem wissenschaftlichen Paper mit ein bisschen Geduld, das sind ungefähr so 5 Minuten, kann man sich einen kompletten Podcast zuerst noch auf Englisch erstellen lassen und dann besprechen die eben dieses wissenschaftliche Paper, aber in einer Form, wie wir das gerade eigentlich machen, ne? Wie Oliver und Alexander, wie wir gerade so da sitzen, nur dass es eben auf Englisch ist. Und das muss man mal getestet haben, um zu sehen, wie interessant es ist. Und jetzt seit, glaube ich, einer Woche gibt es auch hier die Möglichkeit, ganze YouTube-Videos hochzuladen und das Gleiche zu machen.
Ich habe in Vorbereitung auf dieses Interview auch vergangene Podcast-Folgen als Audiofile hochgeladen bei Notebook LM. Dazu die 121 Watt Webseite und auch da hat Notebook LM geholfen, mich auf dieses Interview wieder vorzubereiten und den Podcast weiter zu verbessern. Also auch das ist unfassbar. Also du lädst 90-minütige Audiofolgen hoch und bekommst halt sofort Vorschläge. Ja, das ist schon alles beeindruckend. Hast du weitere Use Cases, vielleicht auch im Zusammenhang mit zum Beispiel Datenanalysen, wie du AI derzeit nutzt?
Noch ein Satz noch zu Notebook LM. Diese Erzeugung von Audiodateien kann unter Umständen ja ganz spannend werden, so für nächstes Jahr. Ich bin ja jetzt nicht ganz perfekt aufgestellt, aber nächstes Jahr kommt das Thema Barrierefreiheit von Webseiten. Und ich glaube, eine Anforderung ist es auch, dass die eben vielleicht bei Inhalten auch entsprechende Audiodateien vorrätig haben müssen, also die auf der Webseite integriert sind. Und ich hatte letztens einen Seminarteilnehmer und die sagten, ach, das ist für uns spektakulär. Wir können ja hier dann vielleicht so einen sehr umfangreichen Blogpost hochladen und den in eine Audiodatei umwandeln und bei uns auf der Webseite integrieren. Das ist zwar im Augenblick noch alles Englisch, aber ich bin sicher, wenn wir da so in 2025 reingehen, dass das sehr schnell auf Deutsch verfügbar sein wird.
Ja, und 26 dann wahrscheinlich auch auf Klingonisch. Ne?
Wahrscheinlich, ne? Weil das sind ja alles so ein bisschen auch ein paar Nerds, die dahinter stecken und so wie es bei Google früher einen klingonischen Index gab, wird es sicher auch irgendwelche klingonischen Möglichkeiten hier geben, den Podcast dann auf Klingonisch zu erstellen.
Ja, sehr spannend. Also vielen Dank für das Teilen auch von dem Anwendungsfall für Barrierefreiheit. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich die große Stärke, oder, von AI, Dinge zu ermöglichen, die vorher einfach sehr viel Aufwand bedeutet hätten.
Ja, also ich da vielleicht mal so 2 Beispiele und das ist jetzt eigentlich aus meinem ganz eigenen Hintergrund. Also ich habe ja gesagt, dass wir auf der einen Seite natürlich das AI in Seminaren schulen, aber wir haben ja auch immer jetzt bei uns als Firma auch die ganzen Thematiken intern, also wie optimieren wir Prozesse. Und so 2 Tools erstmal, die ich darstellen möchte, ist das eine ist die Advanced Data Analysis von ChatGPT. Und was die so stark macht, ist, dass die eigentlich wie so ein eigener Data Scientist arbeitet. Ja, das heißt also, ich kann CSV-Dateien hochladen und kann hier plötzlich Kommunikation mit meinen Daten machen. Und wenn man dem beim Arbeiten zusieht, diesem Tool, dann sieht man, dass das eigentlich sich gerade selber programmiert, also wie so ein Data Scientist Python erzeugt. Und ich aber eigentlich die Fähigkeit haben muss, gute Fragen an die Daten zu stellen. Ne? So, und das ist eine für uns total spannend, weil wir selber ja sehr viel mit Daten aus Google Search Konsole oder zum Beispiel aus Google Analytics 4 etc. arbeiten. Das Zweite ist, das war für mich mit eigentlich das eins der spannendsten Tools, das ich gesehen habe. Das heißt V0Dev. Ja, V0Dev ist ein Entwicklertool, mit dem kann man Webseiten erstellen. So, ganz kurz mein Hintergrund. Ich bin eigentlich gelernter Betriebswirt. Ich bin also kein Entwickler. Ich kann so ein bisschen zu Fuß HTML, ein bisschen CSS, würde ich mindestens noch verstehen. Bei JavaScript bin ich dann raus. Ja? Aber das ist ja so eigentlich so die Bibliothek, was man braucht, um Webseiten zu erstellen. Und habe mich eigentlich mehr so zufällig mit dem Tool beschäftigt und habe dann in einem nächsten Schritt sind wir hingegangen und wir haben so eine Weiterbildung und haben da eine relativ komplexe Landingpage, die wir eigentlich 5 Jahre nie so richtig angefasst haben, weil die eben komplexe Thematiken hat, wie zum Beispiel ein Konfigurator. Und dann haben wir immer eigentlich die Finger davon gelassen, haben das alles getextet. Und dann habe ich irgendwann gesagt, Mensch, die Seite ist nicht gut, wir müssen die neu machen. Und bin jetzt eigentlich reingegangen, so klassisch, wie man das jetzt macht. Eben, ich habe eine Landingpage gepromptet und das Tool hat den Code selber geschrieben. Und das war spektakulär, weil was so spannend an diesem ganzen Thema ist, dass ich eigentlich wie mit so einer Agentur zusammengearbeitet habe, nur dass ich nicht 3 Feedback-Schleifen hatte, sondern 120 oder 150 Feedback-Schleifen. Ja, und,
ja okay, da würden wahrscheinlich viele Agenturen die Grätsche machen irgendwann. Ne?
Also ihr seid ja selber Agentur, ich weiß nicht, was ihr von einem Kunden halten würdet, der sagt, ah, das müssen wir nochmal neu machen und bei der 119. Optimierung der Google Ads-Kampagne, glaube ich, würdet ihr sagen, ich weiß nicht mehr, ob wir mit diesem Kunden zusammenarbeiten wollen. Aber die KI ist ja geduldig. Aber so sind wir eigentlich auf etwas gekommen, was eigentlich davor komplett unmöglich gewesen wäre zu schaffen. Jetzt fairerweise muss man eine Sache sagen, das kann man nicht direkt live auf die Webseite stellen, das muss man trotzdem jetzt noch entwickeln, aber das hat die Basis geschaffen und wir sind jetzt seit 3 Tagen auch damit live.
Die Landingpage packen wir am besten in die Shownote.
Ja, absolut. Genau, okay. Einfach mal zu vertesten. Und da kann man sicher auch noch viel kritisieren. Aber das Interessante ist, das Layout, Design, die ganze Logik ist aber durch KI-Unterstützung zustande gekommen.
Ja, super. Ihr seid ja da wirklich auch vorne dran. Jetzt frage ich mal ganz unverblümt. Ihr habt auch einen sehr spannenden Newsletter, der so auf der Metaebene verschiedene Online-Marketing-Themen und News kombiniert. Unterstützt euch da auch KI inzwischen? Oder ist das alles noch handkuratiert?
Nee, also wir haben seit 2014, glaube ich, haben wir einen Newsletter und haben eigentlich diesen Prozess immer mehr systematisiert, ne, weil das alle, die Newsletter schreiben, wissen, das ist, wenn man den so im 2-wöchigen Turnus rausbringt, relativ viel Arbeit. Fairerweise, so als diese ganzen KI-Tools kamen, war man ja eher so stärker auf diesem ganzen Thema. Oh toll, das ist ein Tool, da kann ich mal eine Zusammenfassung eines Artikels schreiben. Was, und das glaube ich, das wird auch so ein ganz großer Trend für das Jahr 2025, was ein Riesenthema ist, ist dieses Thema, so AI-Workflows zu generieren. Ja, weil wir haben ja alle in Unternehmen bestimmte Prozesse und so. Und was haben wir gemacht? Gibt auch ein Video dazu, wie wir das ein bisschen erstellt haben. Wir haben einen Workflow generiert über Feedly. Also Feedly, da versuchen wir eigentlich so sämtliche für uns interessante Plattformen, RSS-Feeds zuerst mal zu listen. Und dann das, was wir dort auswählen, geben wir dann weiter und machen da eine erste Zusammenfassung. Dann machen wir eine nächste Überprüfung mit einem Tool und sagen, ah, das, was wir jetzt hier als Zusammenfassung haben, was könnte man noch hier ergänzen? Und dann geht es bei uns in den Prozess rein und sagen, wie könnten wir jetzt noch eigene Expertise darauf bringen? Ne? Aber wir haben jetzt eigentlich das erste Mal, dass wir so eine Art AI-Workflow haben und nicht nur einfach so ein bisschen Content zusammenfassen.
Jetzt hatten wir über Notebook LM ein bisschen gesprochen, Advanced Data Analysis über ChatGPT und auch über Claude. Du hattest ja mal erwähnt, dass Advanced Data Analysis bestimmte Stärken hat, aber auch Claude andere Stärken. Ne? Ich habe mal gehört, dass Claude besonders stark ist in der Erstellung von interaktiven Grafiken zum Beispiel. Oder kannst du da auch was zu sagen in der Datenanalyse, wann du was einsetzt?
Also ich hab ja so ein bisschen Steckenpferd so im Bereich Data, ne? Habe ja so eine lange Historie in Google Analytics, war da selber mal für Google unterwegs und als dann so die ersten KI-Tools kamen, war es eben Schwerpunkt, erstmal Texte erstellen. Aber dann kam relativ schnell etwas, das nannte sich Code Interpreter, was heute die Advanced Data Analysis ist. und habe da erstmal vertestet, dachte mir aber, gibt es eigentlich noch andere Tools, außer jetzt die Integration bei ChatGPT? Und dann hat man ja so auf der einen Seite so ein bisschen das Copilot, ne, also Microsoft Copilot-Universum mit Excel. Ja, und da war es bisher mindestens so, dachte ich mir, ist nett, da gibt es Unterstützung für Excel-Formeln. Ne? Aber dann kam, glaube ich, irgendwann Anfang diesen Jahres, kam eigentlich immer stärker Claude hier auf den deutschen Markt auch. Ne? Dahinter ist eben Amazon. Und hatten dann etwas rausgebracht, das nannte sich Artifacts. Und Claude Artifacts, das ist eigentlich die Möglichkeit für uns als Menschen, die nicht entwickeln können, plötzlich Code zu schreiben und eben auch Daten zu analysieren. Aber also fairerweise, wenn man jetzt Claude Artifacts und die Analysis vergleicht mit der Advanced Data Analysis, ist die Advanced Data Analysis von ChatGPT unglaublich stark in der wirklichen Analyse von Daten, in der Visualisierung von Daten. Wo aber Claude unglaublich stark ist, ist in der Interpretation von Daten und in der interaktiven Gestaltung von Daten. Also kleines Beispiel. Ich habe zum Beispiel jetzt von uns Google Search Console Daten genommen und daraus eine interaktive Visualisierung gebaut, indem man dann eben bestimmte Segmente wie Mobile, Desktop, Tablet direkt auf die Daten legt und einfach sieht, wie sich die interaktiv verändern.
Interaktiv verändern bedeutet, du hast einen Graphen, der sich dynamisch verändert, je nachdem, wie du ihn halt anpasst in Echtzeit. Oder wie könnte man das beschreiben?
Genau, also man würde jetzt zum Beispiel aus Google Search Console hätte man ja Daten und jetzt könnte man zum Beispiel sagen, ah, das ist interessant, diese Daten und das könnte ja zum Beispiel, würde ich jetzt mal gerne sehen, wie haben sich bestimmte Daten eben mobile entwickelt versus Desktop. Ne? Das sind Segmente und die kann man dann per Anklicken hier visualisieren und das ist wirklich eine interaktive Darstellung und vielleicht. Also, kleinen Tipp dazu, wenn ihr irgendein Schaubild habt, irgendein Prozess, irgendein Workflow, macht doch einfach Folgendes. Geht auf Claude, ne? Also absoluter Tooltip auch Claude, sich da mal einen Account anzulegen. Geht auf Claude, nimmt vielleicht irgendeine Prozessgrafik und gibt einfach den Prompt ein, kannst du mir das mal interaktiv gestalten? Und dann mit ein bisschen Geduld bekommt man das hin, dass man eben aus einer nicht interaktiven Grafik plötzlich ein interaktives Schaubild bekommt, mit dem man interagieren kann.
Eine Sache ist auch, wir haben ja super viele Daten, also Datenquellen, ne, als Online-Marketer. Also zunächst mal Search Console natürlich, aber Daten kann ich integrieren mit Google Ads-Daten. Wir haben GA4-Daten, wir haben vielleicht CRM-Daten, wir haben noch Daten aus anderen Silos wie Meta oder LinkedIn. Die Daten können wir alle vereinen, aber wie kann uns AI helfen, dann wirklich von den Daten zu Analysen und zu den richtigen Actions zu kommen? Also nicht nur Daten zu analysieren, sondern auch zu sagen, ja, was lerne ich denn jetzt daraus? Was sollte ich denn tun für verschiedene Bereiche?
Ich persönlich finde das eigentlich den entscheidenden Prozessschritt, weil wir oft ja, wenn wir mit Daten gearbeitet haben, haben wir 80% der Zeit damit verbracht, überhaupt mal irgendwie die zu visualisieren in Looker Studio oder ähnlichen Tools. Aber eigentlich musste doch 80% unserer Zeit auf der Interpretation der Daten und auf der Ableitung von Aktionen liegen. Erstmal glaube ich, dadurch, dass sich diese Prozesse beschleunigen in der Analyse der Daten, bleibt uns erstmal mehr Zeit für die Interpretation. Interpretation kann ja mehrere Aspekte haben. So zum Beispiel ein Aspekt könnte sein, dass ich sage, ich würde gerne mal ein Szenario haben und ich würde gerne mal wissen, wenn die Entwicklung so ist, wie sie die letzten 3 Jahre war, wie würde ich eigentlich ins nächste Jahr reingehen? Ja, beispielsweise sagt man dann so, glaube ich, mathematisch Extrapolation dazu. Ja, und schon hätten wir in dem Moment wahrscheinlich einen Data Scientist gebraucht, ja, der sagt, oh, ich mache euch da mal eine, ich mache mal eine Extrapolation mit mathematischen Verfahren. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was man machen kann in einem Prozess. Erstmal sagen, ich habe die Daten, ich bereinige die, ich analysiere die, ich visualisiere die und dann schreibe ich die zum Beispiel fort und sage, wie könnte eine Entwicklung jetzt von dem derzeitigen Status auf die nächsten 3 Jahre dann aussehen.
Ja, okay. Aber das ist ja spannend, weil da braucht man dann doch wieder die Human Intelligence jetzt, ne? Also auf diesen Prozess zu kommen, die Tools halt entsprechend zu nutzen, die Daten zu interpretieren und dann auch Stakeholder abzuholen, zu kommunizieren. Wenn wir jetzt darüber mal nachdenken, wie sich die Jobs dadurch verändern in Agenturen, aber auch in Unternehmen. Was würdest du raten? Welche Skills benötigen jetzt Consultants oder Marketingmanager, um genau dahin zu kommen, die AI richtig zu nutzen und nicht eben der Teil zu sein, der dann ersetzt wird?
Ja, also ich glaube erstmal ist interessant und das ist jetzt etwas, glaube ich, was allen relativ klar ist, diese ganzen AI-Tools ist ja das erste Mal, dass nicht einfache Arbeiten automatisiert werden, sondern eigentlich genau die Arbeiten, in denen viele im Online-Marketing, im Digital-Marketing so in den letzten 10 Jahren drin waren. Texte erstellen, vielleicht erste Analysen machen etc. Was ich glaube immer erstmal machen würde, wäre sich intensiv erstmal mit Basisprozessen, mit Prozessen, mit Modellen zu beschäftigen. Also Modellen beispielsweise so, wie macht man eigentlich strukturiert Datenanalysen? Ich muss vielleicht nicht Python können, ich muss nicht programmieren können, aber es ist wahnsinnig hilfreich, eben in bestimmten Domänen, wie zum Beispiel Datenanalysen, zu wissen, wie funktioniert denn eigentlich ein richtiger Data-Analyse-Prozess. Ne? Sich damit erstmal zu beschäftigen und dann zu sehen, wie kann man das auch in den AI-Tools umsetzen. Ne? Also das würde ich oder so beschäftige ich mich damit. Was sind die Prozesse? Welche AI-Tools gibt es? Und da würde ich jetzt eben heute, glaube ich, nicht mal nur sagen, alles OpenAI mit ChatGPT, sondern würde mir, glaube ich, auch ganz bewusst vielleicht hier so für den Bereich Content 2, 3 Tools raussuchen, für den Bereich Bilder 2, 3 Tools raussuchen, aber insbesondere auch mal für das Thema Data vielleicht 2, 3 Tools raussuchen und mit denen ganz bewusst experimentieren. Und ich glaube, die große Veränderung ist, wir haben einen Großteil früher halt auf die Erstellung gesetzt und ich glaube, wir müssen ja aufpassen, wir dürfen den Dingen, die wir da rausbekommen, nicht unbedingt immer sofort vertrauen. Also wird vielleicht unsere Aufgabe so stärker in so Überwachungsprozesse reingehen und sagen, stimmt denn das alles, was ich hier bekomme und wie kann ich das bewerten, wie viel Sinn das auch für das eigene Unternehmen macht. Und das heißt so ein bisschen, ich hatte jetzt ganz anekdotisch, habe ich letztes Jahr mit einem Piloten geredet. Wir hatten so über KI-Themen geredet und er sagte, ach guck mal, wir fliegen eigentlich seit 10 Jahren schon auf Autopilot. Ich fliege ja nicht nach Singapur und habe da 10 Stunden lang das Steuerrad in der Hand, sondern er sagt, der Großteil meiner Arbeit ist eigentlich Überwachung der Systeme und vielleicht ist das ähnlich dann auch bei uns im Digitalmarketing.
Ja, das ist eine spannende Analogie. Dazu fällt mir ein Buch ein von Fred Vallace, Digital Marketing in an AI World, glaube ich, ist so der Titel. Und er sagt auch, im Grunde genommen, was Menschen jetzt machen, sind 3 Berufe. Das eine ist Doktor, also man macht Diagnosen. Mhm. Wo hakt es denn so im Unternehmen? Der zweite ist Pilot eben, das ist das Steuern, Monitoren und Überwachen der Systeme und der AI. Und das dritte ist der Lehrer, um die AI mit den richtigen Daten auch zu füttern und das dann auch so zu interpretieren und zu teachen. So. Ja. Und das sind die 3 Rollen, die Marketer zukünftig quasi einnehmen.
Ja, ich würde fast noch eine 4. Rolle nehmen. Ich finde die total interessant. Also dieses zu sagen, was dieses Diagnostische, was bei uns im Unternehmen sind vielleicht interessante Anwendungen, wo haben wir gerade Probleme und auch dieses Thema Pilot eben in der Überwachung. Aber ich hatte noch so das Gefühl, wir können ja unglaublich tolle Dinge machen mit AI-Unterstützung. Aber den Text, den wir erstellt haben, den müssen wir immer noch auf die Webseite bekommen. Ne? Die Landingpage, die wir erstellt haben, die müssen wir irgendwie noch live bekommen. Ne? Und es macht ja keinen Sinn, dass ich auf der einen Seite dann sage, oh, ich habe plötzlich hier einen 3-Stunden-Prozess oder einen 3-Tages-Prozess für das Redesign einer Landingpage. Brauche aber dann vielleicht 2 Monate, um es dann wirklich effektiv auf eine Seite umzusetzen. Also ich glaube, ich weiß noch nicht, wie ich diese Rolle beschreiben sollte, aber jemand, der sagt, das, was wir an Vorsprung gewinnen, das auch wirklich operativ schnell umzusetzen.
Mhm. Ja, das wäre so das Handwerk. Also das dann auch wirklich so zu finalisieren, dass man sagt, jetzt ist es fertig.
Ja, genau. Und nicht nur im Experimentierstadium zu bleiben und sagen, Mensch, das ist interessant, was man machen könnte, sondern sagt, wir haben diese 5 Landingpages und die, wir haben versucht, auch unsere Prozesse noch schneller zu machen, dass wir eben mit AI-Unterstützung auch als Unternehmen deutlich schneller iterieren können, also verbessern können, aber dann eben auch live stellen können.
Ja, super. Darf ich nochmal eine ganz konkrete Frage stellen? Wie viel Prozent der Arbeitszeit, würdest du sagen, sollten Marketingmanager für das Experimentieren und Lernen verwenden? Dürfen?
Okay. Okay, danke. Dürfen. Ich glaube, da, also mir fallen da so zwei, drei Sachen dazu ein. Das erste ist, ich habe eine gute Freundin, die hat eine Agentur und die sagte damals noch zum Thema Digitalmarketing, weißt du was, eigentlich müssten wir uns einen Tag pro Woche reservieren, indem wir uns mit diesen ganzen Themen wie SEO, Data, Google Ads etc. beschäftigen. Ich glaube, das ist erstmal schon mal nicht ganz falsch. Das zweite ist, das ist ja immer so eine Frage, wenn man jetzt zum Beispiel, jemand hat ein Seminar besucht und sagt, Mensch, wie geht es weiter? Wie lange brauche ich eigentlich, um so eine gewisse Expertise zu haben? Und da gibt es einen relativ bekannten Autor, der hat, glaube ich, auch ein Buch geschrieben, Malcolm Gladwell heißt er, und der sagte, überall, wo du ein Experte sein möchtest, musst du 10.000 Stunden deiner Arbeitszeit investiert haben. Ne? Und das soll jetzt nicht zu frustrierend klingen, das sind aber 5,5 Jahre, das kann man nachrechnen, bei einer 168 Stunden, die man pro Monat arbeiten kann. Das heißt, das wären 5,25 Jahre Vollzeitbeschäftigung. Ne? So, und das hat er erstmal gesagt, das ist die Zeit, die man braucht, um Experte zu sein. Ich würde das erstmal, bevor jemand so Sorgen hat, sagt, boah, wie soll ich das machen, 10.000 Stunden mich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen. Ich müsste sich erstmal die Frage stellen, in was möchte ich Experte sein? Zum Beispiel heißt das ja nicht, ich bin möchte KI-Experte sein, sondern vielleicht ich möchte Experte zum Thema SEO und AI sein. Ne? SEO und KI. Und, möglicherweise oder SEA und AI. Und du hast ja schon vielleicht 9.000 Stunden oder vielleicht auch sogar 18.000 Stunden mit dem Thema sehr verbracht. Das heißt, du musst nicht 10.000 Stunden neu dazusetzen, sondern vielleicht 1.000 oder 2.000 Stunden, um dort entsprechend Experte zu sein.
Eine Frage, muss ich vielleicht auch 5.000 Stunden wieder vergessen?
Wahrscheinlich muss man auch 5.000 Stunden vergessen aus den Anfangszeiten, als wir noch sehr klassisch nur mit Suchbegriffen, Kampagnen etc. ne, beschäftigt waren. Das zweite war, und das war, das ist jemand, der war mit im Gründungsteam von OpenAI, der heißt Andrew Kapathy, und der hatte mal in so einem Podcast gesagt, auf die Frage, wie man sich jetzt eigentlich mit diesen ganzen AI-Themen beschäftigen sollte, er sagte, man könnte jetzt Tipps geben, wie beschäftige mich dich mit diesem Tool, mit dem Hintergrund, wie AI funktioniert, was Halluzinationen sind, aber sagte, das werdet ihr eh machen. Und er sagte, er würde eigentlich versuchen, irgendwie es hinzukriegen, auf diese 10.000 Stunden zu kommen. Ja, also wie kann man sich eigentlich ganz bewusst einen Freiraum schaffen, der heißt, ich beschäftige mich vielleicht jeden Tag 2 Stunden mit dem Thema KI und teste da was aus. Ja? Und ich glaube, das ist eigentlich so, das war so für mich so der wahre Schlüssel, nämlich einfach genug Zeit da rein zu investieren. Und ich persönlich, ich mache im Augenblick 60% meiner Arbeitszeit ist irgendwie mit Tools, sich irgendwie zu beschäftigen, neue Anwendungen mit denen zu experimentieren und das dann allerdings auch in Seminaren dann darzustellen.
Ja, was würdest du jetzt jemandem sagen, der sagt, ich würde wahnsinnig gerne experimentieren und stärker KI nutzen, aber im Moment habe ich 75% meiner Zeit mit Meetings geblockt? Mhm.
Boah, das ist immer eine schwere Situation, weil man so ein Unternehmen ist, wo man 75% seiner Zeit mit AI, mit Meetings anstatt mit AI verwendet. Vielleicht ein klein anekdotisch. Es gibt tatsächlich ein Meeting-Avatar, den man sich kreieren kann und den schickt man dann einfach auf Meetings. Und das hat aber eine ernsthafte Anwendung. Es geht darum, dass man schickt den dann hin und dann macht er eine Zusammenfassung. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, super, dann bin ich mal weg, ne? Irgendwo schön im Urlaub. Aber tatsächlich, ich glaube, dass für mich das Konzept, was vielleicht am spannendsten ist, das kommt eigentlich von einem alten Webanalysten, der heißt Avinash Kaushik. Und der schrieb mal ein Buch und er nannte das Web Analytics in Our Day, weil der wusste schon damals, dass keiner von uns Zeit hat, jetzt einfach sich 5 Tage und jetzt Zeit zu blocken und das ein Jahr lang, sondern er sagte, vielleicht schafft es aber jeder, sich mal 1 Stunde Zeit zu blocken, vielleicht dann eben so vom Montag bis Freitag so ein bisschen so einen kleinen Fahrplan zu haben, in dem man sich ganz bewusst vielleicht bestimmte Anwendungen testet und bestimmte Tools testet.
Okay, also an Hour a Day, das wären quasi ein Achtel für Vollzeit umgerechnet, so 12,5% der Zeit, ja. Die man sich dann irgendwie freiräumt und die man sich dann frei diskutiert, vielleicht auch im Unternehmen.
Ja. Genau, ne? Also ich weiß nicht, ob das ganz praktisch ist, wenn man sagt, ich mache jetzt meinen Freitag, an dem ich nichts anderes mache, als mich mit diesen Themen zu beschäftigen, aber vielleicht so eben diese 1 Stunde, die funktioniert ganz gut. finde es aber ganz wertvoll, sich da vielleicht auch so einen Stundenplan zu schreiben und sagen, mit welchen Tools, mit welchen Anwendungen würde ich mich damit beschäftigen auch dann.
Okay, was lernst du gerade dazu?
Ja, ich muss immer gar nicht, also ich habe, also das eine ist so den Plan zu haben, was ich immer mache, wenn ich bei LinkedIn bin und dann sehe ich immer wahnsinnig viele interessante Posts und die speichere ich ab, das ist schon mal so mein To-Do. Aber ich glaube jetzt inhaltlich, was mich jetzt so nächstes Jahr beschäftigen wird, ist zwischen den Tools und den Anwendungen, aber vor allem dieses Thema AI-Workflows, da noch mehr drüber nachzudenken, was man machen kann. Und dann gibt es ja als zweites großes Stichwort dieses Thema Agent-AIs, die jetzt nicht nur Workflows abarbeiten, sondern auch in der Lage sind, vielleicht ein bisschen kompliziertere Anwendungen zu strukturieren und dann zu Ergebnissen zu kommen. Vielleicht ein kleines Tool, falls das von Interesse ist, mal zum Testen. Das ist der CTO von HubSpot, hat da was gegründet, das nennt sich Agent.ai.
Okay, auch das packen wir in die Shownotes und auch da, bevor wir dann wieder den Bogen spannen, nochmal zu dir und 121 Watt, hast du da nochmal so einen kleinen Use Case für Agent.ai oder einen komplexeren Workflow, den du damit abbilden möchtest?
Also ich habe das tatsächlich gerade vor dem Podcast habe ich mal kurz 10 Minuten jetzt getestet mit Agent AI, auch ein relativ neues Tool. Und so ein Beispiels-Agent AI, den sie hier vorgestellt haben, war um eine Analyse über eine Firma zu machen. Ja, und die eben, das hat kein Ende, was vorherbestimmt ist, sondern das ist so eine Art erweitertes Custom GPT, wenn man das so möchte, und versucht eben über verschiedene Quellen Informationen zu sammeln und einfach mal testen auf der Seite. Das steht sicher auch noch das ganze Jahr zur Verfügung. Einfach mal die eigene Domain und zu sehen, wie der hier systematisch vorgeht. Ne? Und zum Beispiel so eine Wettbewerbsanalyse oder Unternehmensanalyse wäre vielleicht für mich so ein klassischer Anwendungsfall. Man weiß nicht, wohin einen das ganz genau führen wird. Und da ist im Unterschied zu Workflows, ist ja eher so ein ganz bestimmtes Ende, was man sich erwartet, ein toller Inhalt erstellt, ist das vielleicht eben ein bisschen offener in dem, was man da bekommen könnte.
Wir haben unfassbar viele Möglichkeiten jetzt mit AI eigentlich, ne? Die Zeit zu verbringen, zu experimentieren, sich zu spezialisieren. Wenn du jetzt morgen komplett neu anfangen müsstest. Jetzt mal angenommen, du hast kein Geld und jetzt auch nicht 121 Watt, so wie es ist, aber all dein Wissen. Was würdest du tun? Welche Richtung würdest du dich bewegen?
Oh, okay. Das ist jetzt echt mal eine spannende Frage. Was würde ich machen? Also ich hab ja gesagt, ich habe mich immer mit neuen Dingen beschäftigt und diese neuen Dinge, das ist jetzt gerade KI so seit 2 Jahren. Wenn ich jetzt mit meinem Wissen würde ich jetzt wahrscheinlich reingehen und sagen, also ich werde, das Thema Inhalte finde ich so spannend. Ich finde das Thema Data spannend, das Thema Workflow spannend und wie man jetzt vielleicht ein bisschen komplexere Prozesse innerhalb einer Firma mit AI unterstützen lassen kann. Und da gibt es ja die Vision von Menschen, die sagen, ach, lass mal gucken, ob wir eine ganz eigene Firma mit AI, mit solchen Agents erstellen, ne? Die von der Content-Erstellung, von der Content-Distribution, Strategien entwickeln, alles hoch vernetzt, verknüpft miteinander, dann eine eigene Firma damit zu schaffen.
Boah, das wäre spannend.
Es gibt, glaube ich, so erste Ansätze, die das versuchen. Ich glaube, ich kann mich erinnern, jemand, der relativ bekannt ist, so auch so im SEO-Bereich, der Kai Sprichsersbach, der hat gesagt, das wird so ein Thema sein, was ihn auch beschäftigt. Kann man mit AI unterstützen? Wenn man vielleicht aber so ein bisschen so self-employed ist, vielleicht so eine ganz eigene Firma gründen, wo man vielleicht davor 10 Mitarbeitende gebraucht hätte und schafft das jetzt vielleicht mit einem deutlich kleineren Setup.
Okay, ja, super spannend. Also Kai Spriestersbach würde ich mal folgen dann auf LinkedIn. Hast du vielleicht noch 2, 3 andere Empfehlungen, wenn man jetzt mal fragt? Also wenn du stehst ja für Weiterbildung und für neues Wissen. Wo holst du dir dein Wissen und hast du vielleicht so 2, 3 Leute, wo du sagst, denen würde ich mal empfehlen, auf LinkedIn zu folgen?
Genau, also wir hatten jetzt mal Kai. Der ist, glaube ich, immer ganz interessant. Der ist ja immer so an unserer Schnittstelle rund um das Thema KI und zum Beispiel Suchmaschinen und Suchmaschinenoptimierung. Das ist immer so ein Thema, glaube ich, was ihn begeistert hat. Dann gibt es einen Professor aus Amerika, Ethan Mollick heißt er. Mhm. Dem zu folgen, weil der macht ungefähr so 6, 7 Posts pro Tag, also nicht pro Woche, sondern pro Tag. Und der postet aber unglaublich viele neue, spannende Themen. Dann, wen ich interessant finde, jetzt hier wieder aus Deutschland, ist der Holger Schmidt von der FAZ, der sehr substanziell Themen rund um das Thema AI strukturiert und oft auch Zahlen, Daten, Fakten reinbringt, das ich so ganz spannend finde. Und der vierte, das ist praktisch so die Basis, was jeder, der sich mit KI beschäftigt, stolpert irgendwann über Lex Friedman. Und Lex Friedman macht so eine YouTube-Show und hat da wirklich so die Größen aus dem Bereich AI interviewt auch andere. Und das Einzige ist, bei dem braucht man echt Geduld, weil ich glaube, das letzte Interview, was er mit Dario Amodei, das ist der Gründer von Anthropic, also der Firma hinter Claude, glaube ich, das ging 5 Stunden 15. Also muss man echt Geduld haben, um das dann zu hören, aber hat immer wieder tolle Insights. Das ist für mich so immer so ein ganz guter Startpunkt, um sich mit diesen ganzen KI-Themen zu beschäftigen.
Klasse, vielen, vielen Dank. Gibt es auch einen Podcast, den du empfehlen kannst?
Ja, ich könnte natürlich jetzt sagen, wir haben ja selber einen Podcast. Ne? Ich muss zugeben, es ist jetzt doof, dass wir selber einen Podcast haben und dass wir gerade im Podcast sitzen. Ich bin selber gar nicht so der Podcast-Hörer. Und wenn Podcasts, höre ich dann eher welche, die gar nichts mit unseren Themen zu tun haben. Ne? Ich bin jetzt eher so von der Ausrichtung jemand, der eher so auf YouTube unterwegs ist, da sich wahnsinnig viel ansieht. Da habe ich eigentlich so die Wesentlichen, glaube ich, genannt, die ich relativ regelmäßig anschaue, abonniert habe. Und einen, den wollte ich jetzt noch nachgucken, da brauche ich aber eine Sekunde. Den müssen wir dann einfach noch zu den Shownotes packen, der sehr technisch orientiert ist. Ist, glaube ich, aus Schweden und den habe ich eigentlich seit 2 Jahren konstant habe ich den drauf. Und den muss ich nur einmal ganz kurz finden. Und in meiner langen, langen Liste an tollen Leuten. So, und wie das dann immer so ist, wenn man jemanden sucht, dann findet man nicht, den packen wir zu den Shownotes.
Da packen wir ihn in die Shownotes. Dann habe ich jetzt noch eine Abschlussfrage für dich. Die ist ein bisschen persönlicher, weil jeder interpretiert Erfolg irgendwie anders. Was bedeutet denn für dich persönlich Erfolg?
Oh, das ist wirklich eine schwere Abschlussfrage. Ja, ich glaube, ich gehe nochmal zurück auf den Andrew Carpathy, der sagte diese 10.000 Stunden und der hatte eine Sache gesagt, die fand ich ganz bemerkenswert, weil er sagte, das Schwierige ist, wenn man heute zum Beispiel auf LinkedIn unterwegs ist oder auch auf anderen Social-Media-Kanälen, wir haben ja alle so permanent das Gefühl, ach, der Olli weiß mehr der Podcast-Host, wie auch immer. Wir haben permanent das Gefühl, wir mit unserem Wissen, wir haben überhaupt keine Ahnung. Alle anderen wissen ganz viel und das, glaube ich, nennt sich dann so erweitert, so Fear of Missing Out. Und er hatte gesagt, das fand ich ganz interessant und so mache ich das auch, setzt euch lieber hin und schreibt einfach mal auf, wo ihr heute steht, ja, und guckt euch das in einem Jahr an und vergleicht das mal mit dem, was ihr in einem Jahr könnt. Ja. Also nicht den Vergleich immer permanent mit anderen, was die alles jetzt mehr können an Tools, sondern wirklich sich bewusst hinzusetzen und zu sagen, was kann ich heute sich das nach einem Jahr wieder anzugucken. Und ich weiß gar nicht, ob du das weißt, Olli, aber ich mache das gerade das Gleiche. Das hat nichts mit KI zu tun, aber ich lerne seit einem Jahr Gitarre. Und man hat so, wenn man so ein Instrument lernt, hat man auch so das Gefühl, ich kann nichts und das ist alles falsch. Ne? Aber in Wahrheit war es so, vor einem Jahr konnte ich noch 2 Lieder schlecht spielen und inzwischen kann ich 30 Lieder schlecht spielen. Ne? Und vielleicht schaffe ich es. Ne? Machen wir jetzt die Liste mit den Liedern, die ich jetzt schlecht spielen kann und den Techniken. Und dann gucke ich in einem Jahr drauf und sage, ach guck mal, ich habe jetzt echt viel gelernt. Ne? Und das ist für mich dann eigentlich so, der Erfolg, den ich haben möchte, dass ich mich selber weiterentwickelt habe.
Super, vielen, vielen Dank. Also nicht so sehr nach links und rechts gucken und schon gar nicht auf LinkedIn und Social Media, sondern guck auf deinen eigenen Fortschritt und das ist dann der Erfolg. Das nehme ich gerne mit. Vielen Dank, Alexander, für das tolle Gespräch.
Oliver, vielen Dank. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht.
Das war Alexander Holl. Ich werde mich direkt mit AI-Workflows beschäftigen und meinen Horizont erweitern, was das KI-Toolset angeht. Eine Stunde pro Tag mit neuen Themen beschäftigen finde ich einen wunderbaren Vorsatz für das neue Jahr. Und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir doch gerne eure Meinung oder lasst gerne eine Bewertung da. Ich wünsche euch jedenfalls ein glückliches und gesundes 2025 mit viel Inspiration für neue und spannende Themen. Vielen Dank fürs Zuhören.